Das Tor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Wie heißt du?
Mein Name ist Matthias Schweighöfer.
Was ist dein Beruf?
Ich bin Schauspieler, Produzent, Winzer, Sänger und auch ehemaliges Hodenmodel.
Welchen Film siehst du immer wieder und er wird dir nie langweilig?
Dumm und Dümmer.
Popcorn süß oder salzig?
Popcorn salzig.
Mit welcher berühmten Schauspielerin oder welchem berühmten Schauspieler, tot oder lebendig, würdest du gerne einen Tag verbringen?
Emily Blunt.
Warum?
Weil ich die einfach sehr, sehr lustig finde und ich würde gerne mal wissen, ob die im richtigen Leben auch so ist.
Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Titanic.
Warum?
Warum? Ich glaube, weil ich einfach mal sehen will, wie dieses Wasser an diesen Sets, was da abgegangen ist mit diesen ganzen Komparsen, da gab es noch nicht keine richtiges CGI, das würde mich interessieren.
Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
Oh, der ist schwer. Was ist mein Lieblingsfilmzitat? Ja, Yippie-ki-yay, Schweinebacke aus Stirb langsam.
Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Was wissen, dass ich auch gut kochen kann?
Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Mein erster Leinwandschwarm? Das ist eine gute Frage. Mein erster Leinwandschwarm war E.T.
Herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Bettina und Christian und wir begrüßen heute in unserer Lounge den Schauspieler, Regisseur, Autoren, Produzenten und, wir dürfen nicht vergessen, Sänger Matthias Schweighöfer. Hallo Matthias oder Grüezi, wie man hier sagt, ne?
Ich glaube, man sagt hier Grüezi oder ich guten Tag.
Ja, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Die Astor Interview Lounge, das ist ja so ein kleiner Wanderzirkus, heute zumindest. Wir sind in Zürich auf dem 21. Zürich Film Festival. Gestern hatte dein Film Das Leben der Wünsche hier Weltpremiere. Du hast den Film zum ersten Mal mit großem Publikum gesehen. Wie war das denn für dich? Also einerseits hast du schon so viele Premieren erlebt. Ist das so eine Routine dann oder bist du immer noch aufgeregt?
Ich war gestern komischerweise eher in freudiger Erwartung, weil das natürlich eine lange Reise war mit dem Film. Ich habe vor 8 Jahren die Filmrechte gekauft und dann also die Buchrechte. Und irgendwie war es gestern schön, das mal so mit einem Publikum zu sehen, was irgendwie auf so einem, also erstens war ich sehr froh, weil es der erste Film ist von unserer Firma, der auf einem großen Filmfestival mal gestartet ist.
Mhm. Pantaleon.
Pantaleon Films. Und dann war das gestern einfach interessant, weil ich glaube, die Leute haben mit so einem Film nicht gerechnet. Und es war sehr berührend, weil auch auf der einen Seite haben ganz viele Leute auch gelacht an Momenten, wo ich dachte, okay, es gab viele Tränen, ne? Es war echt auch so danach so dieses, ich glaube, ich muss mein Leben ändern, so diese Stimmung so, okay, der regt wirklich zum Nachdenken an, vielleicht muss ich auch noch mal gucken. Und ein Freund von mir war auch drin, ein großer Produzent, der auch gesagt hat, also ich musste so weinen, als Mann, der hat mich so erwischt, damit habe ich nicht gerechnet, dass der so aus der Kalten kommt. Da dachte ich mir so, schön, ist interessant.
Hat irgendwie funktioniert.
Ne? Ja, und es ist ein berührender Film. Ihr sprecht ja da unterschiedliche Themen an. Der funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und hattest du denn damit gerechnet, dass Leute auch lachen und weinen, also beides gleichzeitig?
Ja, weil es nicht, also ich habe den Film gekauft, also die Bücherrechte in einem Moment in meinem Leben, wo ich mich sehr verändern musste. Und da habe ich mir auch die Fragen gestellt und habe mir gedacht so, okay, ne, wie kann man so grundsätzlich Dinge aus Liebe loslassen, anstatt mit Wut oder mit so, ne, mit so, sondern so in dieser, einfach in der, also so Wärme und die Nähe zu, also das Gefühl zu halten, obwohl man sagt, okay, das gilt für Freunde, wie für Beziehungen, für alle, sich zu verlassen. Und damit gut zu sein und sich dann auch zu wünschen, ne, zu sagen, okay, ey, wenn ich 3 Wünsche frei hätte, wenn ich, was würde ich machen, also in der Situation. Und das hat mich damals schon berührt. Und dann, als Ennis dazu kam, Rothoff, schon als wir die ersten Cuts geschnitten hatten und ich schon gesehen habe, so gibt es so 1-2 Szenen, die sind richtig auf die 12, die werden auf jeden Fall sitzen. Ja, habe ich irgendwann Erik angerufen, habe auch nochmal gesagt, ey, guck mal, hier gibt es Lizzie McAlpine, die ist eine meiner Lieblingsmusikerinnen, hau die mal auf die Szene. Ne? Und es gibt so eine Szene, wo die so singt und das ist krass. Also auch immer wieder, auch gestern, Ruby und ich, also meine Partnerin, wir mussten dann auch, wir haben dann kurz, also es, jedes Mal selbst wieder groß zu sehen, trifft sofort ins Herz.
Also was wir schon gelernt haben, beziehungsweise Bettina, du wolltest noch was fragen. Ja.
Hast du gestern auch ein bisschen geweint dann nochmal?
Hat er doch gerade erzählt.
Ja, ich wollte noch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe.
Ob du das richtig gehört hast. Du wolltest dich noch mal vergewissern. Ja, im eigenen Film geweint.
Ist ein berührender Film, ja.
Also was wir schon mal auf jeden Fall gelernt haben, Taschentücher mitbringen kann nicht schaden. Ab 13. November könnt ihr das Leben der Wünsche auch in den deutschen Kinos sehen. Und wir haben noch gar nicht gesagt, worum es geht. Wir haben jetzt so irgendwas von drei Wünschen gesagt und so. Es geht in diesem Film um einen Mann, der Felix Niemann heißt. Einen Mann, der in seinem Leben, sagen wir jetzt mal so, in eine Sackgasse geraten ist. Mhm. Auf allen Ebenen eigentlich. Also jobmäßig läuft es nicht mehr. Seine Ehe steht kurz vor dem aus. Und was ich auch besonders schlimm fand, ihm gehen die Haare aus.
Ja, aber dann macht er einen Deal mit einem geheimnisvollen Mann und plötzlich gehen alle seine Wünsche in Erfüllung. Das führt aber auch zu Problemen und Katastrophen. Wir spoilern nicht.
Nee, mir wird nicht verraten.
Genau. Matthias, als du das Drehbuch gelesen hast, da hast du dich doch bestimmt auch gefragt, was würde ich mir wünschen, wenn ich diese drei Wünsche jetzt hätte? Das ist ja deine Rolle, Felix Niemann. Der bekommt diese drei Wünsche. Wie hast du die Frage für dich beantwortet?
Ja, also man muss dazu sagen, ne, also um das nochmal langer Vorlauf, ich wollte früher den Film, als ich die Buchrechte gekauft habe, wollte ich den erst selber machen. Und dann haben wir 5 Jahre lang, ich habe ihn einmal in Paris schreiben lassen von einem meiner Lieblingsautoren in Frankreich. Dachte, ich mache einen französischen Film daraus, dann einen englischsprachigen. Und dann irgendwann bin ich nach Amerika mit diesen ganzen Army of the Dead Sachen und der Film landete so ein bisschen in der Schublade. Dann habe ich Cleo gesehen in Deutschland und habe so gesehen, was Erik Schmidt kann. Und dachte mir so, vielleicht ist Leben der Wünsche was für Erik. Und habe Erik angerufen und habe gesagt, wir haben uns getroffen, habe gesagt, würdest du die machen? Dann kam ein neuer Autor dazu und auf einmal wusste ich so, okay, der Film, für den ich jetzt keine Zeit mehr hatte, hat auf einmal einen Regisseur. Großartig, so ein bisschen für mich Michel Gondryisch. Mhm. Und in diesen vielen Fassungen, die ich, also ich meine, das sind 8, ich habe da 7 Jahre dran geschrieben, ne? Haben wir sehr viele Fragen, also von was sind die drei Wünsche? Und ich fand am allerinteressantesten nicht die Wünsche, sondern zu sagen, auf drei Wünsche zu sagen, ich brauche nur einen, und zwar, der, was wäre das?
Das ist der alte Trick, ne?
Ja, genau.
Wenn man nur drei hat.
Dann holt man sich alles, bis man wiederum den einen findet. Fand ich irgendwie eine interessante, fand ich irgendwie interessant. Und das hat mich,
ja. Interessantes Experiment.
Ja, aber ich glaube, so auf der, es gibt ja nicht die Wünsche, sondern, ne, es gibt eher so den Prozess, so den Weg, wo man so merkt, ah, okay, das und das ist Teil vielleicht dieser Wunschenergie. Ne, so.
Du meinst so ein bisschen, der Weg ist das Ziel, so in die Richtung?
Absolut, ja.
Du bist ein bisschen, Bettina hat dich ja gefragt, so, was hast du dir gewünscht oder so? Da hast du ja nicht so ganz konkret drauf geantwortet. Aber so von außen betrachtet.
Schwierig, als ich ihn gesehen habe, ich habe da auch nicht so sowas.
Ich wäre, glaube ich, auch spontan, obwohl ich würde mir die klassischen Sachen, glaube ich, wünschen. Irgendwie so Gesundheit, Liebe und dass das Geld nie ausgeht, dass Portemonnaie immer voll ist. Ne? Das sind ja so Wünsche. Matthias, von außen betrachtet sind ja viele oder vielleicht alle, ich weiß es nicht, deine Wünsche in Erfüllung gegangen. Also du bist erfolgreicher Schauspieler, Produzent etc., was wir alles am Anfang aufgezählt haben. Oder gibt es da irgendwas, wovon du sagst, das fehlt aber noch?
Ich finde das interessant, weil sozusagen der grundphilosophische Gedanke, über den wir viel diskutiert haben, ist der Unterschied zwischen Wünschen und Träumen. Auch, ne? Mhm. Und ich habe wieder gemerkt, wenn man sich sagt, ich wünsche mir das. Mhm. Ich hoffe, dass. Ich träume von. Sind das ja Sachen, die nicht beinhalten, ich mache, ich tue, ich werde. Ne? Und das haben wir so ein bisschen, also habe ich immer so umgemünzt auf in meinem Leben zu sagen, okay, ich wünsche mir eigentlich gar nicht so viel, sondern ich weiß hinter irgendeinem Wunsch, also nur ich kann die Veränderung kreieren. Oder was ist meine Verantwortung in dieser Veränderung? Also habe ich aufgehört zu sagen, ich wünsche mir nicht mehr Dinge, sondern ich mache das jetzt.
Okay, also du gehst ins Tun oder man sollte ins Tun ja gehen.
Wenn ja, Wünschen ist ja eher passiv.
Das ist passiv und ich glaube auch, dass ich da irgendwas für machen muss, dass Sachen wahr werden. Oder wenn ich mir wirklich was wünsche, kann ich ja nicht darauf warten, dass mir irgendwer das dann schenkt. Oder?
Aber du warst ja schon besonders aktiv.
Nee, und deswegen sind so die Sachen, die ich gerade gemacht habe, war auch viel mit Scheitern dabei. Ne? Also waren auch viele Fehler dabei und so, wir sind hingefallen, also ich bin viel hingefallen, ich bin auch immer wieder aufgestanden, habe mich neu sortiert, habe mich neu verändert und deswegen habe ich noch so viel vor, also in so vielen Bereichen auch, was ich zu erzählen habe und guck halt eher, okay, wo kann ich meine Lebenszeit und meine Kraft richtig investieren?
Was hast du denn noch alles vor?
Ja, also, guck mal, jetzt hast du den Rest der Podcast-Zeit hier schon.
Nein, wieso? Das ist doch, also das hat sich jetzt gerade so ergeben.
Zum Beispiel, also ich habe 30 Jahre so richtig durchgearbeitet, ne, und viel auch investiert in so, ne, in die Liebe zum Film und auch vielleicht auch in die Liebe ins Ego, ne? Man merkt gerade so Teamfähigkeit in der Partnerschaft ist interessant. Wie ist es eigentlich auch, ne? Was bedeutet richtig immer Augenhöhe? Zu fragen, wie geht's dir? Anstatt so zu sagen, willst du hören, wie es mir geht? Die Welt. Es gibt Asien, es gibt Grönland, es gibt Menschen, die in Südamerika leben. Muss man mal hin, sich das angucken. Was ist eigentlich da? Ne? Wie viel Liebe ist wieder auch in dem Beruf, dass man sagt, ich investiere all meine Zeit in das, was ich jetzt ausdrücken muss, vielleicht um meine Gefühle auszudrücken oder um die Welt zu bereichern, wie auch immer. Aber würde das auch beinhalten, weniger Zeit für die Kinder, weniger Zeit für die Frau, weniger Zeit fürs Leben. Ne? Also darüber denke ich gerade viel nach.
Also kurz, es brodelt gerade so ein bisschen in dir.
Ja, es ist gerade so, wie gesagt, es macht einfach Spaß. Ne? Also.
Ich finde, das hört sich eher nach so einer emotionalen Reise an, auf der du bist.
Ja, eine emotionale Reise ist gut, aber halt wieder und sich da auch zu wünschen, so, okay, was kann ich eigentlich alles, also ne, keine Wünsche, sondern was ist mein Teil, was kann ich eigentlich tun, was ist meine Verantwortung, ja, um den Weg so ein bisschen zu gestalten.
Das ist ein schöner Ansatz und sehr progressiv, finde ich gut. Du hast ja als Schauspieler im Jahr, kannst du ja nur eine gewisse Anzahl an Filmen machen. Das ist ja einfach, weil das Jahr nur... Genau. Und warum hast du dich jetzt für Felix Niemann entschieden? Warum wolltest du ihn spielen? Du hast ja viele Angebote, die da auf deinem Tisch landen. Warum er?
Fatih hat in der Morgenpost gesagt, in der Hamburger Morgenpost...
Der Regisseur Fatih Akin aus Hamburg.
Weil Amrum auch jetzt startet, sozusagen, ich spiele da mit. Und der hat zu mir gesagt, ey, ich glaube, Matthias will sich neu erfinden. So, ne? Und Leben der Wünsche ist etwas, wo ich auch so merke, nicht, dass ich mich neu erfinden will, aber dass ich auch zum ersten Mal so merke, okay, ey, es wird so eine neue Ära für mich eingeleitet, auch dass ich lerne. Ich bin, also die Energie, so diese jungen, damals noch, ne, diese Männerbild, was ich auch gespielt habe, auf der Bananenschale ausrutschen, man wird ohnmächtig, das Problem ist gelöst. Ne, und es ist trotzdem irgendwie lustig, irre peinlich, auch echt traurig, was dahinter liegt, Mann. Und irgendwie auch da so seinen Platz zu finden. Aber die Zeiten sind vorbei, die Bananenschale gibt es nicht mehr. Und ich glaube, da bin ich gerade. Es gibt die Bananenschale nicht mehr. Und in die Stoffe geht's jetzt.
Interessant, weil irgendwie meine nächste Frage, die ich hatte, die ging auch schon so in eine ähnliche Richtung. Also das Leben der Wünsche, da sehen wir ja einen sehr melancholischen, traurigen, ernsthaften Matthias Schweighöfer, einen Mann, der eben nicht gesehen wird. Du hast immer wieder solche Stoffe gespielt, also ernsthafte Rollen auch. Zum Beispiel den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky in Mein Leben. Kam immer sehr gut an, wurde von den Kritikern gelobt, ausgezeichnet. Und trotzdem hattest du lange immer noch so den Komödien die Überschrift, ne? Dieses Genre. War es schwer, sich davon freizuspielen? Oder hast du manchmal gedacht, warum, ich habe das doch alles gemacht, warum habe ich immer noch so diesen Komödien-Approach bei der Masse, sage ich jetzt mal?
Mhm. Ja, es kommt immer so, wie gesagt, also ich liebe so die Line, ne? Es ist immer eine Frage der Perspektive und für was ist es gut? Auf der einen Seite könnte man sagen, also nur als Anekdote, auf die ich sehr stolz bin, hier ist genau das, was du gerade gesagt hast in Deutschland. Ne? So. Was ich aber gemacht habe mit diesen Filmen, wenn man genauer hinguckt, also jemand, der sich wirklich gut damit beschäftigt, sieht, wie interessant der Rhythmus und die Choreografien gestaltet sind, Text, Bewegung, Humor, Schnitt. Ne? Also wie schwierig das ist. Und ich kam zu Jimmy Fallon in die Show und Jimmy war der Erste in New York in der Show, der gesagt hat, du hast so ein krasses Timing im internationalen Humor. Wo kommst du her? Aus Deutschland? Er hat gesagt, krass. Also das ist interessant, das verstehen wir hier sofort, wie deine Rhythmik ist im Humor. Und das ist das, was ich versucht habe in den Filmen. Und er war der Erste, wo ich gemerkt habe, ja, weil ich komme daher. Meine Rhythmik kommt aus dieser 90er-Film, aus den Staaten. Ne? Und da habe ich mich sehr gefreut, dass es so jemand war, ah, okay, siehst du, mein eigenes Land, die Kritiker, was ich auch total verstehe, weil was an den Filmen, wenn man sagen kann, an den Filmen ist, was da, es hatte eine Oberfläche, die mit einem Ego zu tun hatte, ne? Und nicht mit einem allgemeinen Thema, womit man sich nur identifizieren kann. Und das merke ich jetzt wirklich bei Leben der Wünsche, dass es darum geht, auch, naja, es ist cool, wenn ein Film so eine Tiefe hat, die einfach allgemein, weil auf einmal hast du viel mehr zu verarbeiten und kannst trotzdem lachen.
Aber es ist auch viel schwieriger, die Leute zum Lachen zu bringen. Weil wenn ein Kino nicht lacht, dann lacht es nicht. Ne? Aber wenn es so ein düsterer Film ist und alle sitzen da so, dann denkt man, naja, okay, hat irgendwie, alle sind düster drauf oder so.
Naja, oder halt auch wirklich zu üben, was halt wirklich krass ist, das mal zu machen, dass du was timest mit vielen Leuten, dass alle an dem gleichen Punkt lachen. Das muss man erst mal machen. Also das ist gar nicht so einfach.
Aber das ist ja jetzt auch deine Weiterentwicklung dann als Schauspieler. Du gehst da ja jetzt auch in eine etwas andere Richtung.
Absolut, ja. Ja, oder beziehungsweise einfach in eine Thematiken. Ich meine, diesen Humor, ich liebe das immer, das wird mich auch immer begleiten.
Hoffentlich, das hoffen wir, ja, Matthias.
Und ich finde es auch schön, sozusagen den Humor nochmal anders, also ne, zu benutzen und nochmal nachzugucken in der Kombination. Komik geht ja auch nie ohne Tragik. Und das ist ja eigentlich ein schönes Spiel, ein schönes Spannungsfeld. Ne? Es muss nur der Stoff dahinter auch richtig gut funktionieren. Und da bin ich jetzt eher.
Ja, perfekt. Deine Figur, Felix Niemann, das ist ja ein Mann, der sich nicht gesehen fühlt, nicht wahrgenommen fühlt, nicht gewertschätzt fühlt von seiner Familie, von seiner Umwelt am Arbeitsplatz. Bei deinem Beruf als Schauspieler ist es ja anders. Du stehst da ja in der Öffentlichkeit, hast die Aufmerksamkeit. Konntest du damit gleich gut am Anfang deiner Karriere umgehen? Du kommst ja aus einer Schauspielerfamilie. Kanntest du das oder musstest du das lernen, diese Aufmerksamkeit zu haben?
Du meinst die Aufmerksamkeit nochmal genau worauf? Also auf
die Aufmerksamkeit auf deine Person, Matthias okay. Schweighöfer, als Schauspieler. Du bist ja ein sehr bekannter Mensch.
Das habe ich gehört, ja. Das
ist, sagt man so. Das,
sagt man, sagt wer? Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich ist mein Leben so verlaufen, damals als Kind, dass ich sehr, sehr viel im Theater war und meine Eltern waren natürlich zwei damals wirklich viel beschäftigte große Schauspieler und haben natürlich auch mit ihrem eigenen Ego waren die sehr viel beschäftigt. Ich glaube, auch ein großer Motor meines Lebens oder der Arbeit, die ich mache, oder die Gefühle, die ich ausdrücken will, ist natürlich, so sehr wie ich gesehen habe, wenn ich auf der Beleuchterbühne saß und meine Eltern zugesehen habe, egal in welchem Stück und danach, wie viel Applaus die eigentlich bekommen haben in ihrem Leben. Und was aber auch für mich geheißen hat, so ich hatte Kinder, ich habe keine Geschwister und so, wie wenig ich auch gesehen wurde in diesem Applaus, aber wie schön das ist, weil die hat das scheinbar glücklich gemacht. Also bin ich natürlich mehr in das Streben auch immer gegangen, zu sagen, okay, mache ich und eher Dinge auch für den Applaus, dass ich eigentlich nicht in die Einsamkeit muss, sondern ins Gesehenwerden. Ne? Und, und das ist ein interessanter Motor, ich glaube aber auch für viele Kreative. Also dieses gesehen werden und so gehört zu werden und ne, einen Applaus zu bekommen für etwas, dass man sieht, ja, das hast du gut gemacht. Ne? Wir sind stolz auf dich.
Ja, das hast du ja schon gesagt, deine Eltern sind Schauspieler, dein Großvater war Schauspieler, deine beiden Onkel. War das also für dich klar oder wollte man vielleicht auch, dass du Schauspieler wirst? Oder ich kenne es eher so, weil ich auch aus einem Schauspielerhaushalt komme, dass sie eher das verhindern wollten, dass ich Schauspieler werde, weil sie gesagt haben, Mensch, so ein harter Beruf. Wie war das bei dir?
Die haben natürlich auch dagegen geredet, haben gesagt, so, ne, diese brotlose Kunst.
Ja, ja, genau, das kenne ich
dieses
auch.
Dieses Leben. Ja. Und, wovon redest du? Was stellst du dir vor? Wie willst du dein Geld verdienen? Sohn.
Ja. Hast du noch gut drauf, den Doktors, ne?
Ja, natürlich, ne? Ja. Was er schon wieder erzählt. Mach dein Abitur. Ja, ja, natürlich, ja. Sowas. Ich habe dann aber gedacht, Mauerfall, 90er Filme, das mache ich. That's the way I... That's my, also bei, im Theater wusste ich so, ich lege mich mit meinem Vater an und mein Vater war eher so, mein Junge, das ist unser Territorium, da musst du erstmal richtig gut werden. Und dann dachte ich mir so, nee, ich mache Film. Und da hatte ich es dann irgendwie gefunden, weil das war in dieser Kombination auch, komischerweise, ich habe viel mit Musik auch, also ich mache selber, wenn ich meine Filme auch mache, schneide ich die immer erstmal ohne Musik, ne? Und habe aber immer einen, und das habe ich bei Army of Thieves viel gelernt durch die Arbeit mit Hans Zimmer, weil Hans auch, also weil wir wirklich nur, muss ich auch kurz erzählen, die Anekdote. Hans hat die ersten 12 Minuten abgeliefert, als wir Army of Thieves gemacht haben. Und Hans hat 12 Minuten abgegeben Musik für die Stimmung meiner Figur. Mit traurig sein, mit wütend, mit unterwegs. Und da wusste ich, okay, das ist der Unterschied zu Hollywood. Also die Musik, die der kreiert, ist noch mal mehr der Charakter dieses Films. Und das bringen wir in die Dramaturgie ein. Und dadurch war früher für mich auch klar, Musik in Kombination mit Film, mit Bild, mit Bewegt, mit, ne, ist nochmal so ein Fluchtort auch, wo man sagen kann, okay, hier kann ich, also wie der Junge auch in Leben der Wünsche sagt, hier kann ich alles sein.
Ja. Das ist so ein weiterer Charakter im Film. Also ich habe auch mal so einen Film gesehen mit so einer Probe Musik drunter. Also nicht die fertige Musik. Und wenn man es dann nachher nochmal sieht, das ist wieder ein ganz anderer Film. Ja. Das ist interessant, wie das funktioniert.
Eigener Darsteller, eigene Darstellerin. Matthias, wenn das mit der Schauspielerei nicht geklappt hätte, was hättest du dann gemacht?
Regie.
Naja, ja. Machst du ja jetzt auch.
Das machst du jetzt auch.
Ja. Du, die Frage, die brauchen wir uns nicht stellen. Die gab es nicht.
Was sind so deine Frühe?
Winzer. Bein.
Bist du doch auch. Das haben wir übrigens vergessen am Anfang.
Ja. Du hast
der Winzer viel, und Schauspieler.
Genau. Du hast sehr viel von dem umgesetzt, was du gerne machen wolltest. Sehr schön.
Ja, oder beziehungsweise, also zum Beispiel auch der Wein ist eine Sache, die ich mit meinem Freund Joko gemacht habe. Und dadurch, dass wir beide so viel beschäftigt sind, ist ja, also Joko und ich, wir haben früher nebeneinander gewohnt und waren halt Kumpels, wir haben nebeneinander gewohnt, wir waren so wie in so einer WG. Und dann haben wir angefangen, seine Firma aufzubauen, meine Firma aufzubauen. Und jetzt sitzen wir immer noch zusammen wie früher, sind halt ältere Männer mit vielen Kindern und gucken uns an. Und wenn wir immer wieder, wenn wir diese Witze machen, mit diesem Wein. Und wir denken aber, ey, ein Glück haben wir das. Wir verbringen trotzdem Zeit miteinander und verlieren uns nicht aus den Augen.
Was sind deine frühesten Erinnerungen ans Theater? Du warst ja wahrscheinlich schon als Baby im Theater, ne?
Ja, also ich glaube, der kaukasische Kreidekreis war es damals. Da habe ich das Kind gespielt, was da so in diesem Kreis, also aus dem Kreis gerissen worden. Und ich habe meine Mutter super enttäuscht, nur geschrien und geheult. Und ich wurde dann unbesetzt.
Wie alt warst du da?
Ich glaube, 3, 4.
Ja, du bist gefeuert.
Ja.
You are out.
Zurück in den Kindergarten mit dir.
So. Du hast ja 2010 dein Debüt als Regisseur gegeben mit der Komödie What a Man. Danach kamen dann Regiearbeiten wie The Nanny. Du bist dann gleichzeitig Regisseur und Hauptdarsteller. Ich frage mich da gerade, das ist so ein bisschen vielleicht wie eine gespaltene Persönlichkeit, weil der Schauspieler Matthias Schweighöfer sagt ja vielleicht, das war jetzt eine Top-Leistung, es ist alles im Kasten, ich mache da nicht nochmal einen Take, stimmt so. Der Regisseur sagt dann, Schweighöfer, bitte nochmal vor die Kamera, ich bin noch gar nicht zufrieden, biete mir nochmal was anderes an, wie löst du das?
Also das ist korrekt, aber ich glaube, es ist gar nicht eine gespaltene Persönlichkeit, sondern es ist eher mehr wie so eine teambildende Maßnahme. Es ist einfach eine Form der Inszenierung, ne? Also und wahrscheinlich auch ein Trust-Issue. Was ich immer interessant finde, ist, ich sehe das oft so, wie wenn man ein gutes NFL-Football-Team zusammenstellt. Quarterback, ne, und seine Defensive-Team, Offensive-Team. Und was ich gelernt habe, tatsächlich durch das Spielen, weil es auch mir schwerer fällt, weil es nicht so viele Ultra-Super-Regisseure gibt, ne, die vor allen Dingen kommunikativ sehr gut sind, ist es so, dass meine Kollegen, wenn du mit denen spielst, dass die vergessen, dass da Regie geführt wird. Und ich kann die durch Spielen eigentlich dahin leiten, weil sie sich als Team gesehen fühlen, auf Augenhöhe. Und nicht jemand nur, der aus einer Objektivität die beobachtet. Und ich habe immer, wenn ich selber Regie mache, habe ich immer eine amerikanische Coachin dabei, die immer nur auf mich guckt, plus dem Kameramann, der nur auf meine Arbeit guckt, die ich mache. Und ich lasse mich dann sozusagen von den beiden leiten. Und so ist dann die Kette.
Ah, okay. Gut. Hast du ja den Konflikt super aufgelöst.
Ja, ich habe das mal von Thomas Winterberg gelernt. Thomas Winterberg, wir haben damals gemacht Kurs, so ein Film mit Matthias Schönherz. Und Thomas Winterberg hatte einen Regiecoach und einen Schauspielcoach. Und das fand ich interessant, weil die Regie-Coachin, die hat ihn herausgefordert und das Gleiche war dann mit dem Schauspieler. Das fand ich ultra interessant, das habe ich dann so ein bisschen übernommen. Und wirklich, die Schauspieler vergessen, ja, wirklich, du bist Teil der Truppe. Und wenn du gegen eine Wand haust und alle sich fragen, was ist jetzt los, weiß jeder, keiner haut dir ab. Wir müssen alle mitziehen. Aber wenn du dann irgendwann kommst, weißt du, die haben gespielt, eine 5-Minuten-Szene, alle schwitzen. Und dann kommst du als Regisseur und sagst, es war ganz toll, also es war richtig, es war toll, was ich gesehen habe. Ne? Ich würde es gerne nochmal machen und kann mal jemand von euch so gegen die Wand hauen. Ne? Und aber da schwitzen schon alle und der eine hat einen Anruf, wieder das Kind muss von der Schule abgeholt werden und du weißt so, keiner hat Bock. Ist ein Unterschied, als wenn du mit da drin stehst. Also, ne?
Apropos das Leben der Wünsche. Also viele Schauspieler wünschen sich eine internationale Karriere. Wir haben ja auch schon über Army of Thieves zum Beispiel gesprochen. Das hast du auch alles gemacht. Da hast du ja sogar Regie geführt. Du warst an der Seite von Tom Cruise in Operation Valkyrie zu sehen. Eine Riesenproduktion von Regisseur Bryan Singer über das Stauffenberg-Attentat. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal mit solchen Legenden am Set gestanden hast oder zum ersten Mal Tom Cruise getroffen hast?
Also die Zeit mit Tom war wirklich irre. Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt, aber das war einfach krass. Es ist einfach immer noch, also diese Kleinigkeiten, also ich will nicht, dass das irgendwie zu groß oder zu abgehoben klingt, ne? Aber so die Zeit zum, also das ist, also es bedeutet mir schon viel, weil es für mich auch manchmal wie so ein Traum ist, weil ich immer noch auch dieser Junge aus Chemnitz bin, ne? So aus dem Neubaugebiet. Und mit Tom, das war cool. Also wir hatten jeden Tag Maske zusammen, haben einen Maskentrailer gehabt und ich habe ihn viel gefragt über so auch Musikrechte kaufen. Damals ging es so um, wir für zum Beispiel Leben der Wünsche ist zum Teil auch eine Hommage an Vanilla Sky. Ne? Also ähnliche Color Grading, also der Flug am Ende hat viel mit Tom zu tun, wie er damals vom Tower gesprungen ist auch. Also eine Hommage sozusagen an die Zeit über Farben, Claude Monet und ich habe von Tom halt auch so gelernt, wie geht man mit Fans um? Wie geht man um, ne, wie nimmst du dir Zeit für das, was du machen willst? Und dann haben uns angefreundet. Dann rief der an, wenn er nach Deutschland gekommen ist, ey, ich bin in Düsseldorf, komm doch mal rum, wir gehen Schnitzel essen. Dann kam er damals mit Katie vorbei noch, wir haben Schnitzel gegessen. Und dann hat er meine Rede vorbereitet, also für den Bambi und hat so ein Video gemacht für mich beim Bambi. Und jetzt, vor ein paar Jahren, habe ich einen Film gemacht, Heart of Stone heißt der, mit Gal Gadot. Und wir haben einen Nachdreh gehabt in London. Und dann kommt einer der Hauptproduzenten von Skydance, der alles mit Tom macht. Und er sagt so, Matthias, du bist leider zu gut in dem Film, wir brauchen dich mehr drin. Ne? Liebe Grüße von Tom. Und ich sage so, kannst du ihm bitte mal sagen? Also wenn wir seine Nummer schicken, seine neue und seinem Assistenten. Und es ist so lustig, dass du auf einmal so darüber redest und dass du so eine Gruppe trotzdem hast. Genauso wie ich immer darüber bin, ich kann Zack Snyder mal anrufen und Zack fragen, ey, lies mal bitte das Buch, was meinst du, was würdest du machen, kannst du mir helfen?
Zack Snyder, der Regisseur. Mhm. Aber irgendwann, ich meine, so blöd es klingt, das sind ja auch einfach nur Menschen am Ende und Künstler.
Ja, ne? Ja, und es sind ganz, also das sind sehr liebe Leute, die auch halt, die arbeiten einfach nur anders und es ist immer schön, von so Leuten auch zu lernen, weil auch, also ich habe wirklich viel gelernt.
Also dann hat sich dazu Tom Cruise, man kann ja schon sagen, so eine Art Freundschaft dann entwickelt im Laufe der Jahre.
Ja, wir haben damals auch einen Roten Baron, das weiß ich noch, da hat er so ein kleines Kino bei sich im Hotel reingebaut extra und er wollte so eine Fassung sehen vom Roten Baron und dann, das war vollkommen weird, seine Frau hat gekocht.
Und dann guckt dann. Matthias hat da die Hauptrolle gespielt in der
Rote Baron, dann guckten wir auf einmal so bei Tom zu Hause im Kino diesen Film. Und ich saß wirklich da und dachte mir so, was geht hier bitte gerade ab? Dann kam noch Kenneth Branagh rein, der guckte auch noch mit, Bill Nighy, alle saßen da. Okay. Und ich dachte mir nur so.
Da warst du ja noch sehr jung, ja, als das lief. Wie alt warst du da?
Ich bin gute Frage. Also, 25?
Ja. Also, ja, das ist schon her.
Ja, ne, 20 Jahre.
Ja. Also. Abgefahrener Trip.
Crazy, wirklich. Immer noch, wenn ich drüber erzähle, klingt also.
Als du es gar nicht selber erlebt hast,
klingt echt abgefahren, ja.
Ich konnte mir das aber gerade, wie du es erzählt hast, so richtig gut vorstellen, wie ihr da zusammen dann saßt und gequatscht habt.
Also natürlich immer Adrenalinpumpe, was geht? Ja, oh mein Gott, das ist natürlich auch.
Du bist als Dreijähriger schon umbesetzt worden, hast deine Mutter enttäuscht im kaukasischen Kreidekreis. Ist dir heute wichtig, was deine Eltern über deine Arbeit denken? Oder war das am Anfang auch wichtig für dich, ganz besonders?
Also am Anfang war es mir wichtig, um die Frage zu beantworten, ist, dass meine Eltern, früher, ja, habe ich die Meinung sehr geschätzt, heutzutage ist es, glaube ich, eher auch zu viel, auch in dem Sinne, wo ich wie wo auf der Welt arbeite. Und die gucken sich natürlich die Filme an, aber auch für die ist das manchmal so, was macht er denn jetzt schon wieder? Also wo ist er jetzt?
Ja, du arbeitest ja an sehr unterschiedlichen Orten, bist viel unterwegs.
Es geht ja nicht nur deinen Eltern so. Für uns ist es ja auch schwierig, da auf dem Laufenden zu bleiben bei den ganzen Sachen, die du machst.
Das gilt mir, es gilt bei mir genau das Gleiche.
Also insofern, ich finde, das klingt gar nicht abgehoben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also das ist ja, da muss man ja erstmal irgendwie, man muss diese Welt ja auch kennen, um überhaupt zu wissen, was du da alles machst und wo du überall unterwegs bist. Ne? Also.
Ja, und auch zu verstehen, für die da drüben, ne, die da drüben machen, für die ist dieses Reisen und so über auf der Welt ist total normal. Das gehört ja so dazu, also auch zu verstehen, ah ja, klar, da gehen dann schon mal 8 Monate ins Land, wo die auch einfach nur diese eine sagt, irre, also irre.
Ich finde ja sehr interessant, dass du auch als Sänger arbeitest, Matthias.
Gearbeitet hast.
Also das machst du gar nicht, ja. Das machst du nicht. Warum nicht?
Also ich wollte unbedingt wissen, deswegen habe ich es gemacht, weil ich wusste, Theater interessiert mich nicht mehr in der Form, wenn dann so vielleicht Leute kommen, die sagen, wir wollen jetzt, Entschuldigung, ich hasse das, in der dritten Person über mich zu reden, aber in dem Fall werde ich es tun, Matthias Schweighöfer im Theater zu sehen, dann weiß ich immer so, okay, egal was ich spiele, das interessiert die sowieso nicht und habe gedacht, das kann ich vielleicht versuchen mit Musik zu machen. Früher habe ich sehr viel die ersten Sachen gespielt für meine Filme, um zu gucken, okay, wie klingt der Film? Und dann einer meiner besten Freunde ist der Schlagzeuger von Silbermond, der hat immer gesagt, ey, du hast ja jetzt irgendwie 400 Klavierpieces, da sind so gute Sachen dabei, mach doch mal ein Album. Und so ging es dann los. Und dann dachte ich mir, okay, mich interessiert, wie ich musikalisch, kann ich 3.000, 4.000, 5.000 Leute, die meine Musik nicht kennen, trotzdem dazu bewegen, dass die alle nach 2 Stunden tanzen und durchdrehen und mitsingen und dieses Gefühl haben von Entertaining, ne? Entertainment. Aber es gab zu viel auf die Fresse von der Kritik und jetzt macht er auch noch Musik und das war so ein, und auch den anderen Musikern gerecht zu werden, die wirklich seit Jahren Musik machen, wo ich auch gemerkt habe, Musik zu machen braucht auch deine 100%. Und das war der Moment, wo Zack Snyder an die Tür geklopft hat und ich wusste halt so, nee, mein Weg ist es eher, dann gehe ich lieber in den internationalen Film und lege da meine ganze Energie rein, anstatt noch in ein nächstes Album.
Aber machst du privat noch was für dich, musikmäßig?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe komplett aufgehört nach diesem zweiten Album, was die alle so vernichtet haben und dann mit dieser ganzen Gegenwehr und so, da habe ich gedacht, so nee, die Energie ist mir nicht wert.
Hobby hieß das zweite Album.
Ja, Hobby waren gute Texte auch dabei. Aber ja, und es hat Spaß gemacht, war total. Aber so, es macht auch Spaß, internationale Filme zu machen.
Ja, klar.
Wollen wir auf die eine Szene noch eingehen?
Ja. Filmszene? Na klar, natürlich.
Also die eine Filmszene, ja, klar. Ich bin völlig aus dem Zeitplan, deswegen habe ich immer so die Bedenken gehabt, aber ich mache schnell, sind wir noch in der Zeit, ist das alles
32?
Gut? Oder? Ja, alles klar, prima. Wir haben vorhin schon über Ruby gesprochen, deine Lebenspartnerin, sagt man das so? Ja, Lebenspartnerin. Und ihr habt, sie spielt in diesem Film interessanterweise die Antagonistin oder eine fiese Gegnerin von dir in der Firma. Und es bleibt aber nicht bei verbalen Auseinandersetzungen, weil es gibt ja auch so eine richtige handfeste Action-Prügelszene in der Unisex-Toilette der Firma. Was war das für ein Drehtag, Matthias, als ihr euch gegenseitig verprügelt habt?
Es war sehr lustig. Also man muss dazu sagen, ich muss es ein bisschen korrigieren. Ne? Also Ruby spielt ja eigentlich in dem Sinne die Zukunft für die Gleichberechtigung. Und dafür kämpft die in dieser Szene, ne? Zu sagen, ey, sie sagt ja auch, wenn ich einen Penis hätte, hättest du überhaupt keine Chance. Aber so läuft die Welt nicht.
Das fand ich sehr schön. Das war einfach so auf den Punkt gebracht. Das war eine sehr starke Szene.
Ja, das war mein Male Gaze eben. Ich habe es einfach mit den Augen des Mannes gesehen. Was sagt das jetzt über mich aus, frage ich mich gerade. Matthias, was ist das?
Ja, also man muss dazu sagen, ich drop's jetzt einfach mal. Es gibt auch noch Szenen am Ende, wo sie die Firma übernimmt und du siehst, okay, cool, sie lernt die Führungsqualität zu sein. Aber das war in einem Rahmen, den wir nicht mehr in den Film unterbringen konnten. Aber sie spielt halt die Rolle, die sagt, ey, ich stell dich als Mann Mitte 40, 50 in Frage, weil du bist ein Mann, willst du wieder die Firma führen oder traust du das einer Frau nicht zu? Also traut ihr euch das? Und das finde ich einen super wichtigen Gedanken in dem Film. Und dafür kämpft die halt in dieser Szene. Und wir beide hatten natürlich richtig Spaß, weil das ist schon lustig. Ich musste halt auch sehr lachen. Es gab dann so einen Moment, wo Ruby mich die ganze Zeit so gepikst hat und die hat sich extra so Fingernägel auch machen lassen für die Rolle. Und ich habe so richtig gemerkt, also so da war schon fast, ey Schatz, jetzt bitte hör auf, das ist
hat dich auf die Palme gebracht.
Sie hat so, und es war, das hat natürlich total Spaß gemacht. Auch wir mussten uns natürlich zusammenreißen. Auch diese, wie ich da zwischen ihren Beinen hänge und sie dann guckt und sie tiefer hinkommt, was? War lustig.
Das Leben der Wünsche könnt ihr ab dem 13. November in den deutschen Kinos sehen und wir freuen uns, dass du heute hier warst. Also wie gesagt, wir als Wanderzirkus nehmen die Astor Interview Lounge ja überall hin mit, wo wir hingehen.
Vielen Dank, schön, dass ihr hergekommen seid.
Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns und sagt es weiter.